Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrie mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte: Gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrie auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht.
Wenn ihr den Text gerade in euren eigenen Bibeln mitgelesen habt, dann stand zu diesem Text wahrscheinlich eine Fußnote oder vielleicht war der ganze Text sogar in einer Klammer gesetzt, weil es gibt, oder das Problem dabei ist, das kleine Problem ist, in frühen Abschriften vom Johannesevangelium war diese Stelle nicht enthalten. Also wir finden diese Stelle nicht in den frühen Abschriften. Erst in ein paar späteren Abschriften ist diese Stelle, die wir gerade gehört haben, enthalten. Und ich will euch gar nicht langweilen mit dieser Textkritik, also so heißt es, dass man erforscht, wo kommt der Text her und so. Die Forscher, denen ich sehr vertraue, die sagen alle, dass diese Stelle tatsächlich so passiert ist. Und tatsächlich gibt es auch eine Niederschrift von dieser Geschichte schon bevor, also die schon älter zurückreicht, weiter zurückreicht, als die Abschriften, die wir haben vom Johannesevangelium. Und aber erst später haben dann halt Leute, die alte Kirche, diese Stelle eingefügt in dieses Johannesevangelium. Aber es ist tatsächlich so passiert und hat vielleicht nicht Johannes aufgeschrieben, aber wir können diesem Text vertrauen. Und wir können diesem Text auch vertrauen, weil es 100% zeigt, wie Jesus sein Charakter ist. Auch in anderen Geschichten, wo er umgeht mit Leuten, die am Rand stehen, mit Aussätzigen, mit Kranken, mit Prostituierten. Jesus geht überall ähnlich um oder gleich um wie hier mit dieser Frau. Und die Frage ist heute, was können wir aus diesem Text lernen? Wir können ganz viel lernen über den Charakter unseres Messias. Wir finden in Matthäus 12 eine Beschreibung von Jesus. Da heißt es über ihn, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Also Jesus vereint Barmherzigkeit und Gerechtigkeit so nahtlos ineinander, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Niemand auf dieser Welt ist gerechter als er. Und niemand auf dieser Welt ist mitleidsvoller als Jesus. Und es ist nicht irgendwie ein fauler Kompromiss, der hier macht, irgendwie so die Hälfte davon, sondern er ist beides 100% in einem vereintes Miteinander. Es ist kein Kampf in ihm. Total vereint. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Und es bedeutet, dass da eine Person ist mit absoluter Macht, mit absoluter Majestät. Und er wird dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. und gleichzeitig und das Böse wird gewinnen und er wird das Böse gewinnen und gleichzeitig ist er so sensibel und so sanft, dass ein geknicktes Herz, ein gebrochenes Herz, eine glimmende Seele nicht auslöschen wird, sondern sie wird geheilt werden in seinen Händen. Und hier diese Geschichte zeigt es auf so eine wunderbare Weise, wie Jesus ist. So wie Jesus mit dieser Frau hier umgeht, so können wir uns sicher sein, dass er auch mit uns umgehen wird und umgeht. Was ist die Ausgangslage in dieser Geschichte? Wir lesen, dass da ein paar Männer kommen und sie bringen eine Frau und sie stellen sie zu Jesus und sagen, wir haben diese Frau ertappt beim Ehebruch. Und ertappt, das heißt, dass sie haben sie tatsächlich erwischt. Also im jüdischen Gesetz ist es so, dass wenn man jemanden beim Ehebruch ertappt, dann bedeutet das, zwei Augenzeugen haben sie gesehen bei der Tat. Also es reicht nicht, wenn irgendwie zwei Leute aus einem Raum rauskommen. Es reicht auch nicht, wenn es irgendwie eine bemerkenswerte Wirkung hatte oder eine aufmerksame Wirkung hatte. Es reicht nicht mal, wenn die beiden im gleichen Bett gelegen haben. Was erwischt heißt, heißt, dass sie es gesehen haben bei der Tat, während dem Akt. Und Jesus wird hier auch nicht gefragt, sind sie schuldig oder nicht. Das ist vollkommen klar, diese Frau ist schuldig, sie hat die Ehe gebrochen. Was sie Jesus hier fragen ist, was ist mit der Strafe? Welche Strafe hat sie verdient? Und der Hintergrund ist, dass in 3. Mose 20 und auch im 5. Mose 22, dass da steht, dass der Ehebruch mit dem Tod bestraft werden soll. Und sie kommen jetzt und bringen ihn diese Frau, um Jesus eine Falle zu stellen, heißt es. Weil da ist Jesus jetzt auf der einen Seite gefordert, entweder er stellt sich zu der Frau und er ist für das Leben der Frau oder er stellt sich auf das Gesetz des Mose. Er muss sich entscheiden. Er ist ja der ausgezeichnete Lehrer, der Barmherzigkeit predigt, der Gnade, der Vergebung predigt. Aber gleichzeitig predigt er auch, solange diese Welt besteht, wird kein Punkt und kein Komma von dem Gesetz weichen. Jetzt gibt's keinen Ausweg mehr, denken Sie. Jetzt haben wir ihn. Weil was ist, wenn er sich zu dem Gesetz des Mose stellt? Dann haben wir genauso Aussagen von Jesus, wo er sagt, ich bin sanft und von Herzen demütig. Komm zu mir, ich gebe dir Ruhe. Ja, komm doch mit deinen Sünden zu Jesus und er wird dich hinrichten. Oder Jesus stellt sich zur Frau und gibt Vergebung und keine Strafe. Aber dann haben wir Aussagen wie, dass Jesus sagt, er ist von Gott gesandt und das Gesetz ist auch von Gott. Und da ist dann ein Widerspruch. Ist es jetzt von Gott oder nicht? Bist du jetzt von Gott oder nicht? Wahrscheinlich ist er dann nicht von Gott. Und diese eher teuflische Raffinesse, muss man fast schon sagen, bringt eigentlich das Ganze auf die Spitze und auf den Knackpunkt. Weil bis dahin und vielleicht auch noch bis heute ohne Jesus ist es so, dass wir dieses Dilemma nicht lösen können. Weil entweder wir sind barmherzig, aber da müssen wir Abstriche machen am Gesetz und an unserer Moral. Oder aber wir sind absolut moralisch, aber dann können wir nicht, wir zerstören die Menschen. Also entweder ist er dieser krasse Hardliner oder ist dieser naive Gutmensch. Aber was dazwischen haben sie nicht sehen können. Und sie dachten sich, jetzt haben wir ihn an der Angel. Jetzt muss er sich entscheiden und jetzt wird er gefällt. Und was macht Jesus? Zuerst ertappt er die Beruhigten. Und dann beruhigt er die Ertappten. Was meine ich damit? Er ertappt die Beruhigten. Jesus kümmert sich zuerst um die Männer, bevor er sich um die ertappte Frau kümmert. Und Jesus durchschaut sie. Er sagt nicht, nee, werft keinen Stein. Das ist nicht das, was er sagt. Er sagt, werft einen Stein. Aber seid euch absolut sicher, dass der Erste, der diesen Stein wirft, ohne Sünde ist. Er leugnet nicht, dass es eine Strafe geben muss. Und er sagt auch überhaupt nichts über die Todesstrafe. Im Neuen Testament, die Todesstrafe ist abgeschafft. In 1. Korinther und 2. Korinther können wir sehen, wie Paulus damit umgeht, wenn jemand die Ehe bricht im Neuen Testament in der Gemeinde. Aber Jesus sagt hier überhaupt nichts gegen die Todesstrafe und er sagt auch nichts für die Todesstrafe. Er sagt einfach, ihr seid disqualifiziert, ihr Augenzeugen und Verurteiler und Vollstrecker des Gesetzes zu sein. Wie kommt Jesus da drauf? Das jüdische Gesetz, also die Gesetze, die die Juden sich zusätzlich zu dem biblischen Gesetz gemacht haben, um das Ja einzuhalten, das biblische Gesetz, da steht, dass es zwei Augenzeugen braucht, wenn es um eine Todesstrafe geht. Also zwei Leute müssen die Tat gesehen haben, die mit dem Tod bestraft wird. Und die werden dann verhört in so einem Kreuzverhör und die müssen sich absolut einig sein, sonst keine Strafe. Es gibt diese alte Geschichte von Susanna, ein jüdisches Mädchen, und sie wird gesehen von zwei Augenzeugen unter einem Baum, wie sie die Ehe bricht. Und dann gehen die zwei Augenzeugen, werden verhört, Kreuzverhör, und sie sind sich nicht ganz einig über die Größe der Blätter des Baumes. Und es hat schon ausgereicht, dass sie nicht verurteilt wurde. So streng waren diese Gesetze da. Und dann haben wir die Mischna, einen Kommentar über diese Gesetze. Und ich sage, wenn ein Gericht mehr als eine Person alle 7 Jahre zum Tode verurteilt, dann ist es ein Schlachthaus. Also es war absolut nicht tagtäglich, dass jemand zum Tode verurteilt wurde. Und zudem bringen sie nur die Frau. Wir müssen uns eigentlich fragen, wo ist der Mann? Zu diesem Akt waren ja eigentlich nur zwei. Also allein hat sie die Ehe nicht gebrochen. Und dieses alttestamentliche Gesetz kennt ja keine Doppelmoral. In der Bibel gibt's nicht diese Ungleichheit vor Gericht. Da ist nicht irgendwie, dass Arme gegen Reiche, Frauen gegen Männer ausgespielt werden. Es gibt keine Doppelmoral. Den Mann hätten sie auch bringen müssen. Und so geht Jesus hin und er sagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Was er hier nicht sagt, ist, nur wer ohne Sünde ist, darf urteilen und nur wer ohne Sünde ist, darf das Gericht vollziehen. Nee, das hätte die Ankläger, glaube ich, nicht überzeugt. Aber was Jesus hier sagt, ist, ich kenne euch und ich kenne das Gesetz und ich weiß, ihr brecht es auch. Die Männer haben vielleicht gehört, das Gesetz gegen Ehebruch, die Sünde gegen Ehebruch, wegen dem ihr verurteilen wollt. Aber was ist mit euch? Jesus ertappt die Unaufrichtigkeit der Ankläger. Und er sagt ihnen, eure Heuchelei, die stinkt bis zum Himmel. Ihr sagt Gesetz des Mose. Ja, aber was ist mit dem Gesetz der Verschwörung? Was ist mit dem Gesetz gegen Parteilichkeit? Was ist mit dem Gesetz gegen sexuelles Verhalten, das ihr an den Tag legt? Jesus sagt, ich stelle mich dem Gesetz des Mose überhaupt nicht entgegen. Aber ich stelle mich dagegen, dass ihr jetzt als Zeugen und Vollstrecker des Gesetzes auftretet. Nicht mit so einer Heuchelei. Und mit dieser Weisheit und mit diesem raffinierten Schachzug trifft Jesus sie mitten ins Herz. Er hat sie ertappt. So stark, dass sie jetzt ihren Rücktritt antreten. Weil sie ihre Sünde nicht sehen wollten, hat Jesus sich zuerst an sie gewandt. Er hat sie ertappt. Wenn du deine Sünde nicht beim Namen nennst, dann muss Jesus sie für dich aufdecken. Und manchmal ist es ziemlich beschämend, weil wir wollen genau das ja nicht, dass unsere Sünde ans Licht kommt. Aber es ist besser, wenn unsere Sünde uns beschämt, als wenn sie uns verdammt. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir mit unseren Sünden konfrontiert werden? Versuchen wir, wie die Männer, die Schande abzuwenden und fliehen vor Jesus? Es gibt doch keinen, der unsere Wunden heilen kann als er. Also wo gehen wir hin? Zu wem gehen wir? Und dann beruhigt Jesus die Ertappte. Er wendet sich zu der Frau und sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Und seht ihr dieses Gleichgewicht? Auf der einen Seite sagt er, geh und sündige nicht mehr. Er hat die Männer überführt wegen ihren bösen Absichten. Aber auf der anderen Seite gibt es keine Entschuldigung für die Frau, dass sie jetzt diesen Ehebruch begangen hat, nur weil die Männer eine Falle stellen wollten. Bei Jesus ist man nicht einfach nur der Spielball in der ganzen Geschichte. Es gibt keine Opferrolle. Keine Schuldverschiebung nach dem Motto, die Männer sind schuld. Geh, für dich war es nicht so schlimm. Nee, unser Herz, sagt die Bibel, ist das, was uns in Versuchung bringt, nicht unsere Umstände. Wir sind verantwortlich. Und so sagt Jesus, ich verurteile dich nicht, aber du sündigst. Hör auf zu sündigen. Zieh dich dafür in die Verantwortung. Ich will, dass du umkehrst. Ich will eine Sinnesänderung. Ich will ein verändertes Leben sehen. Geh und sündige nicht mehr. Und auf der anderen Seite, ich verurteile dich nicht. Wie kann Jesus das sagen? Wie kann Jesus sagen, du bist frei? Kennt er das Gesetz nicht? Lässt er es jetzt doch außer Acht? Wie kann es passieren? Naja, man könnte sagen, alle anderen sind weg, alle Zeugen weg. Und wo keine Zeugen sind, da keine Anklage. Aber ich glaube, das ist nicht ganz alles das, was Jesus dazu bewegt hat, zu sagen, ich verurteile dich nicht. In Römer 8 steht, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wegen dem, was Jesus getan hat, spricht Gott uns gerecht, spricht Gott uns frei. Obwohl wir gottlos unterwegs sind, sind wir gerecht gesprochen. Und Paulus sagt, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes haben. Jesus war ohne Sünde, er hätte locker den ersten Stein werfen können. Aber es ist keiner, und obwohl keiner strenger ist mit Sünde als er, ist auch keiner mitleidsvoller mit den Sündern. Also Jesus hat unsere Verurteilung auf sich genommen, unsere Strafe. Und wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, dann gibt's keine Verurteilung mehr für dich. Du bist schuldig, aber nicht verurteilt. Du hättest es verdient, aber die Strafe hat jemand anders getragen. Die Verurteilung ist weg. Man könnte jetzt fragen, was hat Jesus eigentlich gefühlt, als er das gesagt hat? Als er ausgesprochen hat, ich verurteile dich nicht mehr. Er wusste, und wir wissen es inzwischen auch, was es ihn kosten würde. Was ihn kosten würde, zu sagen, meine Schwester, ich verurteile dich nicht. Aber sie werden mich verurteilen. Ja, es müssen Steine geworfen werden, aber sie werden mich treffen. Ja, Speere werden abgeschossen, aber sie dringen in meine Seite ein. Ja, Dornen müssen übergestülpt werden, aber sie stechen meinen Schädel. Schwester, du bist frei. Geh. Jesus ist voller Liebe und er liebt bis in den Tod. Er hat sich tot geliebt, um diese Frau freizusprechen, um diese Frau gehen zu lassen. Da ist Sünde, ja, und die ist falsch. Und es braucht Verurteilung. Aber Jesus sagt, ich nehme die Verurteilung auf mich. Ich gehe diesen Weg. Du bist frei. Was bedeutet es für uns? Bedeutet, wenn du Verletzungen mit dir trägst, komm zu Jesus. Bist du gerade niedergeschlagen, weil irgendwas passiert ist oder vielleicht durch dein eigenes Fehlverhalten, dann komm zu Jesus. Jesus will dir begegnen, hier und jetzt, in diesem Moment. Wie kannst du ihm begegnen? Erstens, lass die Schuldverschiebung sein. Hör auf, die Schuld ständig auf irgendwas oder irgendjemanden zu schieben. Du bist selbst verantwortlich für die Situation und für, nicht für die Situation, aber für das, wie du mit der Situation umgehst. Du bist nicht Opfer deiner Umstände. Du kannst deine Umstände gestalten. Jesus hat dich genau dafür freigemacht, um mit dem umzugehen, mit dem du gerade konfrontiert bist. Und dann zweitens, sieh, wie gebrochen und wie blutend Jesus am Kreuz hängt. Alles nur, dass er es dir sagen kann, ich verurteile dich nicht. Du bist frei. Und dann mach's wie die Frau. Sie hat gesagt, Herr, wird Jesus ihren Herrn genannt. Tu das, was Jesus dir sagt. Und dann wirst du erleben, was Gnade bedeutet. Dann wirst du erleben, wie Gnade dein Herz verändert, wie es weich macht. Und wie du plötzlich anfängst, dich nicht mehr nur um deine Schuld und deine Verstrickungen und deine Sorgen zu drehen, dann plötzlich hochschauen kannst. Es gibt diese Geschichte, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn. Der Sohn, der zu seinem Vater geht und sich das Erbe auszahlen lässt, dann in die Städte zieht und alles verschwendet und in Saus und Braus lebt. Und er findet sich wieder ganz tief unten im Schweinestall. Und er denkt sich, wie gut ist es bei meinem Vater. Da gibt's was zu essen. Und nicht nur ein bisschen, sondern im Überfluss, mehr als genug. Ich gehe zurück und ich werde mich entschuldigen und werde versuchen, wieder aufgenommen zu werden. Und er geht zurück und der Vater erwartet ihn schon aus der Distanz und er freut sich über seinen Sohn und er nimmt ihn in die Arme. Vielleicht denkst du, ja, aber ich komme besser nicht. Ich bin zu gebrochen, bin zu dreckig, bin zu verkorkst, mein Leben ist ein Wrack. Ich kann nicht zu ihm kommen. Und dann bitte, wenn du denkst, dass du zu irgendwas bist, um zu ihm zu kommen, dann komm wie dieser Sohn zur Besinnung und dann komm zu Jesus. Aber Philipp, wenn du wüsstest, was ich getan habe, ja, aber bei Jesus ist Vergebung. Mehr als genug. Okay, aber ich habe viele Probleme. Ja, aber bei Gott ist die Kraft mehr als genug. Ja, aber ich habe Angst, dass ich dafür irgendwas aufgeben muss, was ich eigentlich sehr lieb gewonnen habe. Ja, aber bei Jesus gibt's Freude, und zwar Freude in Fülle. Ja, aber ich bin verwirrt. Ja, aber bei Jesus ist die Weisheit im Überfluss. Jesus bricht das geknickte Rohr nicht ab. Er führt dich zum Sieg. Und vielleicht sind es auch wie bei dieser Frau sexuelle Sünden, die dich runterziehen und die dich noch tiefer wie ein Wrack fühlen lassen. Sexuelle Sünden sind viel körperlich als viele andere Sünden. Und trotzdem, Jesus sagt, egal wer zu mir kommt, ich werde ihn nicht abweisen. Egal mit was du kommst. Wo gehst du hin? Und immer wenn Jesus dir ein Wort der Gnade gibt, dann gehört dazu immer auch eine Aufforderung zu Wachstum und zu Veränderung, zu Gehorsam. Jesus sagt nicht nur, dann verurteile ich dich nicht, Punkt. Jesus sagt, und das wäre auf den ersten Blick sehr verlockend, nur, ja, okay, frei, nicht verurteilt. Aber ich glaube, niemand liebt so. Niemand liebt so, dass man sagt, mach, was du willst. Weil Gnade heißt immer auch, dass wir erzogen werden zu einem schöneren Menschen. Gnade hält auf, wenn wir uns selbst zerstören. Wie bei so einem Kind, das wir vielleicht, stellt euch vor, ihr adoptiert ein Kind und das ist nicht so ein ganz liebes, braves Kind, sondern so ein, er ist ein Chaos. Und dieses Kind macht, was es will und du adoptierst es, nicht weil es so liebenswürdig ist, sondern du adoptierst es, um ihm ein Dach über den Kopf zu geben, um ihm was zu essen zu geben. Und hoffentlich hast du auch so viel Gnade diesem Kind gegenüber, dass es dir nicht egal ist, wie es sich verhält. Dass es kein Bengel bleibt, sondern dass es immer liebevoller wird und ordentlicher, weil du dieses Kind liebst. Und deshalb erziehst du es, deshalb willst du, dass es in die Schule geht, deshalb willst du, dass es sich an gewisse Regeln hält, weil du das Kind liebst. Gnade erzieht. Gnade challenge dich immer in deinem Gehorsam und in deinem Wachstum. Und eine letzte Anwendung. Einige von euch kommen nicht los von schlechten Gewohnheiten, weil sie damit zum Gesetz gehen und nicht zum Kreuz. Du wirst von deinen schlechten Gewohnheiten und Sünden nicht frei, wenn du damit zum Gesetz gehst, sondern nur, wenn du zum Evangelium gehst. Nur das Evangelium von Jesus Christus kann dich wirklich verändern. Wir gehen mit unseren Sünden viel zu oft zum Gesetz. Ja, ich wurde aus Gnade gerettet, aber jetzt habe ich es verkorkst. Jetzt muss ich mich anstrengen und dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Das ist das Gegenteil vom Evangelium. Jetzt will ich nur noch fester in die Hände der Versuchung und der Sünde stecken. Und vielleicht fühlt sich das dann in Momenten an, als wärst du kontrolliert und gesteuert. Aber was machst du dann? Ja, nach einer Zeit raffe ich mich wieder auf und dann arbeite ich mich wieder raus. Hör auf damit. Du wirst dich nicht rausarbeiten können. In dir ist nichts, nicht mal im Ansatz was dir helfen kann oder dich retten oder erlösen kann. Manchmal klappt es vielleicht, so Stück für Stück. Aber dann kommt im gleichen Moment kommt der Stolz und die Selbstgerechtigkeit und die Sünde. Du wirst sie nicht bezwingen. Es gibt nur einen, der dich retten kann. Und es ist der, der deinen Platz eingenommen hat. Der gesagt hat, geh, du bist frei. Ich nehme die Steine, werft sie auf mich, tötet mich. Ich bezahle dafür. Wie oft stand ich schon da, umringt von so Anklägern und dachte, ich hab's verdient. Ich verdiene die Schuld, ich verdiene den Scham, ich verdiene die Konsequenz, ich hab's verdient. Und Jesus schaut mich an und sagt, mein Kind, gib's mir. Überlass mir deine Sünde. Überlass mir deinen Schmerz. Und ich sage, nein, ich bin selbst schuld. Ich habe es verdient, ich trage das. Ich bin so beschämt. Und Gott sagt, gib mir deine Scham. Aber Jesus, was ist, wenn ich es wieder tue? Auch dann werde ich da sein und ich werde sagen, ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was ich habe. Das ist alles, was ihr habt. Wir können all diese Spielchen spielen und denken, dass hier ein oder andere irgendwie besser und effektiver mit seinen Sünden klarkommen kann als andere. Oder wir kommen alle zu dem Schluss, dass es allein Jesus ist. Jesus allein. Die größte Challenge ist nicht deine Disziplin. Die größte Challenge ist auch nicht dein Fokus. Die größte Challenge ist auch nicht dein Bibelleseplan. Die größte Challenge in deinem Leben ist es, das Evangelium zu glauben und zu leben. Kann es sein, dass dann Gott ist mit einer Liebe, die so groß ist, so weit, so tief und so schön und so skandalös und so einladend, dass sie so weit geht, dass sie sagt, lass mich deine Sünden tragen. Und dann gebe ich ihm meine Sünde. Und keiner ist mehr da, der mich anklagt. Nur noch Jesus. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Ich zahle den Preis. Du bist frei. Geh und sündige nicht mehr. Wir haben immer noch den gleichen Jesus, ihr Lieben. Und es wird auch immer Jesus bleiben. Sein Blut ist genug für deine Erlösung. Sein Blut reicht aus, um dich durch Sünde und durch jede Prüfung und durch jede Versuchung zu bringen und zu tragen. Jesus ist genug. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben und darüber nachdenken, wie Jesus zu uns spricht. Wir wollen zu ihm kommen und wenn du Sünde hast, dann bring sie ihm, sag sie ihm oder was auch immer dich belastet. Geh zu Jesus damit. Und dann wollen wir das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, das macht uns so deutlich und so schön, wie es uns sagt, dass Jesus für uns verurteilt wurde und wir frei sind. Und wir wollen das dann auch sehen und schmecken. Jesus, wir danken dir, dass du uns zeigst, wie barmherzig und wie gerecht du bist. Und dass du beides in dir vereinst, wie sonst kein anderer. Wir danken dir, dass wenn wir Sünde haben, die wir nicht entdecken, dass du uns damit konfrontierst, aber dass du dich nicht lächerlich machst über uns, sondern dass du dich voller Barmherzigkeit uns näherst. Und uns auch dann gilt, dass du uns nicht verurteilst, sondern freisprichst. Wir danken dir für das, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du die Verurteilung und den Schmerz und die Schuld und die Sünde getragen hast, die wir haben. Und uns den Freispruch geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, dass du das immer mehr in unsere Herzen schreibst, dass wir immer mehr glauben können, was du getan hast. Und dieses Evangelium ausleben. Zu deiner Ehre. Amen.